Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview, heute live vom Glückfindertag in Berlin. Meine erste Interviewpartnerin heute ist die Clara Morgenthau. Hallo, liebe Clara.
Hallo, lieber Andreas. Schön.
Schön, dass du da bist.
Gleichfalls.
Clara, ich habe dich vor einem guten halben Jahr kennengelernt. Du hast dich bei mir gemeldet und gesagt, du betreibst ein Meditationshaus im Erzgebirge. Und dann habe ich mir das angeschaut, wir haben geskypt und dann hast du mir so ein bisschen aus deinem Leben erzählt. Und ohne jetzt zu viele Vorworte zu machen, lass uns gleich anfangen. Die Zuhörer, wir bauen den Spannungsbogen ganz dramatisch auf. Die Zuhörer sollen dahin kommen, dass sie sich selbst sozusagen ein Bild machen, warum ich dich so spannend finde. Clara, du wurdest gar nicht im Erzgebirge geboren, sondern du wurdest wo ganz anders geboren und bist dort auch aufgewachsen.
Mhm, genau. Ich bin in Frankfurt am Main geboren, bin dort aufgewachsen und das kam so. Mein Vater und auch meine Mutter, die hatten sich damals noch nicht gekannt, sind aus der ehemaligen DDR. Mhm. Und mein Vater ist groß geworden im Erzgebirge und der hat da eine ganz traditionelle Schreinerlehre gemacht bei seinem Vater und wollte dann irgendwann, als er 18 war, wollte der studieren. Mhm. Und dann hieß es in dem damaligen Regime, nee, weil du bist ja ein Kapitalistensohn, weil du, dein Vater hat eine Schreinerei, die ist immer noch sein Betrieb, also es ist nicht kein DDR-Betrieb. Und so jemand darf bei uns nicht studieren. Und dann hat mein Vater über Nacht, hat er seine Koffer gepackt. Und ist damals, 1958 ist er in den Westen gegangen. Mhm. Und es war ein bisschen schwierig, weil die haben schon in Berlin, Friedrichstraße, ging eine Bahn entlang. Aber da waren immer mal so Polizisten, die geguckt haben, ist denn jemand, der jetzt über die Grenze geht. Mhm. Und mein Vater und ein Freund auch zusammen, die haben sich ganz wenig Gepäck eingepackt, irgendwie so einen Rucksack. Dann sind die mit der Bahn nach Berlin gefahren. Und dann war tatsächlich in dieser Bahn war Polizei drin und die sagten, was habt denn ihr vor? Und dann sagten sie, wir wollen in Urlaub, wir wollen wandern gehen. Das haben die denen aber nicht geglaubt. Dann haben die mitgenommen und dann haben die einen Tag eingesperrt und haben die dann immer wieder freigelassen und dann mussten sie wieder nach Hause. Und dann sind sie wieder ins Erzgebirge zurück und haben es am nächsten Tag, haben die gesagt, so, wir lassen uns nicht ins Boxhorn lagen, wir probieren es jetzt gleich nochmal, weil wenn wir jetzt irgendwie vor Angst erstarren und es nicht nochmal probieren, machen wir es nie. Also am nächsten Tag sind sie nochmal los, wurden nicht von der Polizei angehalten, sind dann in Friedrichstraße ausgestiegen, sind hochgegangen und dann wussten sie nicht, wo sind jetzt hier Osten und Westen, weil ich meine, hier sieht man ja manchmal nicht die Sonne, ja. Und dann haben sie einen jungen Menschen gefragt, nee, einen alten Menschen haben sie gefragt. Und dann sagten sie, wo ist denn hier Osten und Westen? Und der Alte hat gesagt, ja, geht da lang. Und dann kam einer, ein Jüngerer, und sagte, lasst euch nicht von dem ins Boxhorn jagen, da ist Westen. Und dann haben sie von ihrem Gefühl wahrscheinlich, sind sie losgelaufen und sind wirklich in Westen gelaufen. Und mein Vater hat dann halt da ein neues Leben gestartet. Und dadurch bin ich halt auf in Frankfurt am Main auf die Welt gekommen. Mhm. Und meine Mutter ist auch zufällig aus dem Osten. Die ist ein bisschen früher in Westen, weil die ihren Bruder besuchen wollte. Und dann fand die es da so toll, dass sie sagte, nö, hier gehe ich nicht mehr weg. Mhm. Und dann mein Opa, der hat dann geschimpft mit ihr, wenn du nicht nach Hause kommst, und das ist mir egal, ich bleib hier. Und so haben die sich kennengelernt.
Okay.
Ja.
Und du wurdest dann in Frankfurt am Main geboren und bist da auch aufgewachsen?
Ich bin da aufgewachsen, genau. Und dann
kam irgendwann die Frage, was mache ich denn beruflich?
Ja. Ich bin so aufgewachsen, ich wollte eigentlich immer nur was Kreatives machen. Ich habe gemalt als Kind und dann habe ich später irgendwie genäht viel und immer nur so, oh, so rumkruscheln und basteln und malen. Das war so meine Welt, weil da war ich in meiner Welt und da war diese Welt draußen, die hat mich irgendwie nie interessiert so. Und dann war es aber so, dass ich durfte, ich wollte dann, ich weiß noch, ich wollte Innendekorateur werden. Und mein Vater und meine Mutter sagen, oh, da verdienst du doch kein Geld, Mädel. Ja. Mach was Anständiges, mach eine Banklehre.
Das hat ja super viel mit Kreativität zu tun. Genau.
Und dann war aber, ich weiß es nicht, ich habe immer dann irgendwie auch so vom Gefühl her gehandelt. Und ich glaube, irgendein Gefühl in mir, was ich auch gar nicht begriffen hat, sagte damals schon, wenn du Mutter und Vater nicht glücklich machst, dann kannst du erfolgreich sein, wie du willst. Du wirst kein glückliches Leben haben. Und irgendwie habe ich eine Banklehre angefangen. Und das ist mir alles ziemlich leicht von der Hand gegangen. Dachte ich, okay, machst halt eine Banklehre. Und habe dann 2 Jahre die Ausbildung gemacht, 2 Jahre da gearbeitet. Aber ich merkte immer so, wenn ich 40 Stunden gearbeitet habe, dann wurde irgendwas in mir wurde krank, wurde ganz wenig, wurde ganz klein. Und dann habe ich mich dann immer wieder so freigestrampelt. Mhm. Und nachdem ich 2 Jahre dann in der Bank gearbeitet hatte, dachte ich, wie entkomme ich denn dieser Arbeitswelt? Dann dachte ich, einfach studieren, ja. Und dann dachte ich, genau, jetzt werde ich, dann wollte ich damals dann Design studieren. Oder so Schnittdirektrice, weil ich habe mir alle meine Klamotten selbst gemacht und auch Schuhe selbst geschustert und alles so, was weiß ich, irgendwie so komische Sachen gemacht. Und dann dachte ich, gut, dann ja, dann mache ich das. Und dann war mein erster Freund, den ich kennengelernt habe, den habe ich in dieser Bank kennengelernt, der hat da Akten transportiert, also als Ferienjob. Und dann dachten wir, Mensch, dann fahren wir ein halbes Jahr weg und danach fange ich an zu studieren. Okay, dann haben wir uns einen VW-Bus gekauft und sind ein halbes Jahr auf Tour gegangen. Wir sind einfach einmal durch Frankreich, Portugal und Spanien gefahren. Mhm. Und das Leben war einfach toll. Und als wir wieder da waren, hatte ich irgendwie so ein Praktikum gemacht bei einer Designerin als Schnittdirektrice. Und das hat mir aber irgendwie gefühlsmäßig oder bauchmäßig überhaupt nicht gefallen. Und dann dachte ich, also ich habe ein Fachabi nur, was kann ich denn da studieren eigentlich? Und dann war so, okay, BWL, VWL. Dann dachte ich, na gut, dann mache ich halt BWL. Da waren wieder meine Eltern glücklich, weil mein Vater sagte, oh Mensch, geh doch zur Börse. Nicht so, wieso soll ich denn zur Börse gehen? Also habe ich BWL studiert. Und danach, dann war bei dem BWL-Studium war so, dass ich Geld verdient habe, auch durch einen Zufall bin ich in so ein Steuerbüro und es ist mir alles irgendwie immer so zugeflogen. Und dann dachte ich, gut, gehe ich ins Steuerbüro. Und dieser, ja, ich sage jetzt mal den Namen, weil dieses Steuerbüro hieß Differenz und
das ist ja für das Steuerbüro jetzt mal nicht so.
Also nicht das Büro hieß so, sondern dieser Einzelunternehmer, dieser Mensch hieß Differenz. Und dann hieß es immer so, ja, arbeitest du da in so einem Öko-Büro, weil das Differenz heißt? Und dann ist mir erst aufgegangen, dass das sein richtiger Name war. Und dann dachte ich, nee, da heißt wirklich Differenz. Und der war total super, denn seine Frau war Künstlerin und ich mochte den total gerne und er mochte mich.
Kreative
und
dann, Buchhaltung.
Genau, kreative Buchhaltung. Und dann konntest du arbeiten, da wann du wolltest. Also wenn du Nachtmensch warst, konntest du da um 12 arbeiten, hast so einen Schlüssel gehabt, ne? Und irgendwann sagte der, na ja, also du kannst ja mein Steuerbüro dann irgendwann übernehmen. Ich verdiene so und so viel. Und dann war da damals dieser Freund, mit dem ich da ein halbes Jahr unterwegs war, der fing dann an mit, ja, und du kannst mich heiraten und wollen wir nicht ein Kind bekommen? Und ich war nur so, oh Gott, die planen alle mein Leben. Und es ist eigentlich doch gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und dann bin ich irgendwie in so einer Nacht- und Nebelaktion, bin ich abgehauen. Und durch dieses Abhauen bin ich irgendwie auch wieder durch Zufall, so was halt, wo halt in dieses Innere hinführt, bin ich irgendwie nach Rügen gekommen und da habe ich einen kennengelernt, der völlig verrucht und wild aussah. Und dann dachte ich, okay, also dann habe ich mich in den verliebt und dann bin ich nach Hamburg, habe aber davor noch mein BWL-Studium fertig gemacht. Weil das war irgendwie klar, wenn ich das nicht fertig mache, um Gottes Willen, da...
Krach mit den Eltern.
Krach mit den Eltern.
Eltern
und
unglücklich.
Du musst ja die Eltern glücklich machen.
Genau.
Gut, dann habe ich das noch zu Ende gemacht, bin dann nach Hamburg gezogen, bin in irgendein Steuerbüro gegangen, bei einem Chef, der immer barfuß rumlief, dachte ich, na gut, der kann ja nicht so verkehrt sein. Und dann habe ich angefangen, da zu arbeiten. Und das Komische war, die mochten immer alle, was ich, also meine Arbeit, weil ich habe immer irgendwie so das gemacht, was alle nicht machen wollten. Da habe ich dann irgendwie so auch in meiner eigenen Welt, habe ich mich dann da reingeklemmt und dahinter gestanden und das irgendwo irgendwie gut gemacht. Und dann war das irgendwie so, dass der mir dann doch nicht gefallen hat, wo ich gearbeitet habe. Das war so außen, war das so, oh ja, wir sind alle so peaceful, 1968er. Aber in Wirklichkeit hat sich das nicht vom Bauch gut angefühlt. Und dann bin ich nach 2 Monaten bin ich weg und bin in irgendwie ein konservatives Steuerbüro gegangen, was mir komischerweise besser gefallen hat. Die hatten ein stimmigeres Management.
Mhm.
Und dann habe ich da einige Zeit gearbeitet und dann merkte ich wieder so, dieses Innere von mir, das wurde immer wieder so klein. Ich habe da wieder diese innere Stimme nicht mehr gehört und es wurde so alles so, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe mir irgendwann mal Wahrheit auf die Schulter tätowiert. Mein Leben war aber nicht mehr wahr. Das war so, ich fühlte mich dann so, ich wachte auf und denk so, ich lebe in so einer großen Lüge. Wie ist denn das vereinbar? Was ich mir da irgendwie auf Chinesisch oder Thailändisch in irgendeinem Buchstaben da auf die Schulter tätowiert hat, kann ja auch sein, dass es gar nicht stimmt, dass ich da Wahrheit drauf tätowiert habe, sondern dass da drauf steht Lüge. Ich weiß ja eigentlich gar nicht, was da steht auf meinem Arm. Okay. Aber gut. Und dann habe ich so gemerkt, gut, dann hat sich mein Leben irgendwie, fühlte sich immer mehr an, als würde ich in einer Lüge leben. Und auch mit der Beziehung war das dann so, dass ich gedacht habe, oh, das ist so ein ganz wilder. Aber das war dann auch so, irgendwas hat nicht gestimmt. Und ich merkte, ich wollte wieder da los. Ich wollte wieder diesen VW-Bus und ein halbes Jahr wegfahren. Und das war doch alles viel wahrer, dieses Leben. Und der wollte aber nicht so richtig. Der wollte dann so, ach nee, ich will doch lieber einen Job und alles, was du jetzt da hast und über einen Haufen schmeißen willst, das möchte ich doch gerade. Und wenn du mir 10.000 D-Mark gibst, dann fahre ich mit dir los. Und dann dachte ich, nee, wie denn? Also das doch auch nicht wahr. Also so, wenn ich losfahre, fahre ich doch einfach los. Dann frage ich doch nicht nach großartig Geld oder so. Gut, irgendwie ging das dann auch alles in die Brüche und dann dachte ich, gut, jetzt werde ich bei meiner Arbeit, habe ich dann das so runtergeschraubt, dass ich dachte, oh, ich möchte nur noch 30 Stunden, also wenn das geht, ist es toll, ansonsten müsst ihr auf mich verzichten. Dann sagten sie, nee, Eva, auf dich verzichten, dann mach 30 Stunden. Gut, 2 weitere Jahre oder ein weiteres war, ich weiß gar nicht mehr, war das dann so, dass diese Stimme wieder weg war. Und dann sagte ich, ich möchte jetzt 10 Stunden nur noch arbeiten, aber diese 10 Stunden, die ersten 3 Monate möchte ich die arbeiten und die restlichen möchte ich frei haben. Und die so, okay, ehe du ganz gehst, kriegen wir irgendwie hin.
Also hast 3 Monate dann voll gearbeitet,
ja,
sozusagen, von
genau.
Montag bis Freitag oder... oder?
Genau.
Und dafür hattest du dann die anderen Monate frei. Und hast aber das Gehalt so bekommen, als hättest du pro Woche 10 Stunden gearbeitet.
Genau.
Mhm.
Und dann hatte ich einen VW-Bus und dann bin ich losgefahren.
Nach den 3 Monaten Arbeit.
Nach den 3 Monaten Arbeit. Immer wenn es früher kam, dachte ich, ja, jetzt fahre ich einfach los. Und naja, und dann war das so, habe ich so verschiedene Stationen bin ich durchlaufen. Einmal war so, dass ich, als ich 6 Jahre alt war, wurde ich mal gefragt, willst du ein Instrument spielen? Ich so, ja, Klavier fände ich toll. Und dann sagten meine Eltern, nee, Klavier ist uns zu teuer, aber hier ist ein Akkordeon, was hältst du denn davon? Die Martina, deine Schwester spielt auch Akkordeon. Und dann dachte ich so, okay, ich nichts spiele, dann spiele ich dieses Akkordeon halt.
Ist ja quasi Klavier, nur schräg.
Genau, ist. Dann habe ich angefangen, Akkordeon zu spielen und es fiel mir auch ganz leicht so. Dann wollte ich, als Teenager wollte ich das nicht mehr machen. Und dann haben meine Eltern gesagt, nee, also du spielst es jetzt bis 18 und dann darfst du machen, was du willst. Und dann habe ich das okay, habe ich bis 18 gespielt. Und dann habe ich natürlich mit 18 in die Ecke geschleudert. Und als ich dann losgefahren bin, kam ich nach Boltenhagen auf so einen Bauwagenplatz, wo ich mehrere Monate gelebt habe. Und einer, der hatte 4 Akkordeone in seinem Bauwagen. Und dann dachte ich, Mensch, so ein Ding habe ich doch auch mal gespielt. Und dann habe ich mir so ein Ding ausgeliehen und bin jeden Morgen an die Ostsee runter und habe das wieder kennengelernt, aber ohne Noten und einfach nur aus einer Freude heraus, aus so einem inneren Gefühl. Ja, und irgendwann hat's mich hat's dann immer weitergezogen. Irgendwann war das dann so auf dem Bauwagenplatz. Es war schön, die Zeit. Ich habe dann auch viel gemalt da, war viel alleine an der Ostsee und habe jonglieren gelernt dort. Dann haben die immer die Taz da gelesen und dann habe ich einmal so geguckt, so bei Kleinannoncen, und dann stand, ach, Wanderzirkus in Italien sucht noch Leute. Da dachte ich, boah, ja, also die rufen mich, ich fahre da mal hin. Also bin ich in den VW-Bus eingestiegen und da zu dem Wanderzirkus. Und da war ich dann auch ein paar Monate und es hat total Spaß gemacht. Kamen ganz viele Leute, die haben sich manchmal ihren Jahresurlaub da genommen, nur um dort beim Wanderzirkus Sachen zu machen. Ja, und irgendwann waren die 3 Monate um und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, nach Hamburg. Und mich rief eine Freundin an, mit der ich BWL studiert hatte. Die kenne ich aus der Sandkiste, deren Kontakt habe ich nie verloren. Auf jeden Fall, die rief mich an und sagte, hey, weißt du nicht mehr jemand? Ich bin Headhunter. Ich bin in der Personalabteilung, ich bin Personalberaterin und suche Leute für die deutsche Börse. Kennst du da nicht mehr jemanden? Die wollten so eine BWL jemanden, ne? In Frankfurt am Main. Und dann sagte ich, ja, ich! Und die so, wie, du, bist du krank? Und ich so, ja, wie willst du das machen? Du hast ja noch nicht mal einen Faltenrock und so. Und dann sagte ich, lass mal meine Sorge sein. Und dann rief ich denjenigen an, den ich damals verlassen habe. Der sagte, ja, der mit dem Steuerberater, ne? Der, ja, wollen wir nicht da irgendwie Kinder kriegen und will dich heiraten.
Wo du weggelaufen bist.
Genau, wo ich weggelaufen bin. Aber wir waren immer noch gute Freunde geblieben. Und er hatte zwischenzeitlich geheiratet, 2 Kinder und in Hamburg gewohnt. Und dann rief ich den an, sag mal, ich weiß doch, deine Frau, die hat doch immer tolle Klamotten. Sag mal, meinst du nicht, dass die mir so einen grauen Faltenrock ausleiht und so? Ich habe ein Vorstellungsgespräch und ich hab nur so selbstgestrickte Wollhosen, geringelte und
das wäre ja auch mal was gewesen, so dahin zu gehen, aber.
Oh Gott, ja. Auf jeden Fall sagt er, ja, kein Problem, komm vorbei. Und dann haben die mich eingekleidet und am nächsten Tag ging dann mein ICE. Ja, dann habe ich einfach so ein Vorstellungsgespräch gemacht und die wollten jemanden, der so Controlling macht, der Rechnungsprüfung macht. Und dann sagte ich bei dem Vorstellungsgespräch, ja, also von der Sache her kann ich mir das total gut vorstellen, ich traue mir das zu. Nur ich habe den Zug verpasst, ich habe keine Computererfahrung. Also ich weiß nicht.
War jetzt in Italien im Wanderzirkus auch nicht allgegenwärtig.
Nee, und auch im Steuerbüro, da hatten wir ja eine ganz andere Software. Also die sprachen da bei der Börse von SAP und dann hatten sie noch so ein anderes Programm und also Excel-Sheet. Ich liebe jetzt Excel-Sheets, da könnte ich mich auch drin verlieren, aber damals wusste ich gar nicht, was ist denn das alles? Und Word hatte ich auch ganz minimale Grundkenntnisse. Und naja, dann guckten sie ein bisschen komisch, aber ja, ich hatte nichts zu verlieren. Also entweder gaben die mir den Job oder nicht. Also von daher konnte ich da einfach sagen, ja, entweder nimmt er mich oder ihr lasst es bleiben, ist mir wurscht. So, also nicht so zitiert, ja, aber vom Gefühl.
Wir machen's, ja. Du hast den Job bekommen.
Ja.
Und immer, also je mehr du erzählst, desto mehr frage ich mich, wie kann man, ja, also wie hat man... Also wie bekommt man so eine, also weißt du, also sozusagen, ach, willst du dich heiraten, Kinder? Oh nee, keine Lust. Und dann hatte ich einen Stern, dann bin ich erstmal abgehauen. Und dann saß ich da an der Nordsee und lese das und dann denke ich, ach guck mal, Wanderzirkus Italien klingt klasse, fahr ich hin. Dann fährst du nach Italien, dann sagst du, oh, Wanderzirkus war toll, kommst wieder zurück. Also und jetzt auf einmal sitzt du in der Börse und sagst, naja, ich könnte natürlich schon hier arbeiten, aber mit einem geliehenen Rock sozusagen, aber ich kenn's nicht, aber ja, ist kein Problem, kriegen sie den Job. Also das sind ja Sachen. Also allein überhaupt aufzustehen, wenn der Partner sagt, hör mal, ich will ein Kind von dir, und allein überhaupt da den Mut zu haben, aufzustehen und zu sagen, pass auf, das ist nicht meins, ich gehe jetzt weg, ja. Das wird ja schon, machen ja schon viele gar nicht, ja. Aber dann auch noch an einem Punkt zu sein, wo du sagst, jetzt sitze ich hier und lese da was in Italien und setze mich ins Auto und jetzt auch hier, ich fahre dahin. Wie machst du das? Also wie kriegst du diese heitere Gelassenheit zu sagen, ach, ich mache das jetzt einfach, und wenn es nicht klappt, also weißt du, andere Leute sind 4 Wochen bevor, ja, diesem Vorstellungstermin, gehen die quasi kaputt, ja, mhm, und die würden wahrscheinlich auch nicht genommen werden, ja, wenn eine wesentliche Eigenschaft, wie die, dass man zum Beispiel mit Computern umgehen kann und Excel-Sheets bearbeiten kann, fehlt, würden, fallen die durch, und bei dir ist es so, dass du sagst, ich will den Job quasi gar nicht, also ich konnte mir das vorstellen, ich mache das, weiß auch gar nicht, wie ich hierher komme, und der Rock passt mir eigentlich auch nicht, aber, und die sagen, hey, pass auf, kein Problem, kriegst den Job, logisch, logisch, ja, und ich war noch nie beim Zirkus, ja, aber ich komme da hin und sage, klar, ist kein Problem, hier, was soll, ja, ich, wie, also, woher hast du diese Gelassenheit, diese heitere Gelassenheit, dieses, das einfach zu tun? War da nie Angst? Also ist da nie dieses Momentum von, oh Gott, wenn das jetzt passiert, jetzt Börse auch, ja, wenn ich da jetzt im Controlling bin, ja, ich kenne jemanden, ich könnte ihn greifen, der würde sich da Gedanken machen, was ist, wenn ich da was falsch mache, oder was ist das? Ich meine, das ist ja was in Gänze anderes, wie auf den Schultern eines Rothaarigen auf einem Einmann durch eine Magnese zu fahren und dabei Akkordeon zu spielen. Ja. Also hast du auch dieses Zutrauen her, dass du das schaffst? Also
ich glaube, einmal ist es so, also viel von meinen Eltern. Und das andere ist, dass ich dann in den Situationen, wo es so ganz, 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 wo es alles auf den Punkt kam, also alles so auf einen Punkt sich konzentrierte, bin ich immer meinem Innersten gefolgt. Also ich habe immer alle Entscheidungen vom Bauch getroffen, und ich glaube, das hat mich so gerettet. Und von meinen Eltern war das so, dass zum Beispiel mein Vater, der hat mich immer gefördert, der hat mich immer so, der wollte eigentlich einen Bub haben, und der hat mich immer so handwerklich gefördert, ja. Und es war auch immer, egal ob ich da was falsch gemacht hat, ob ich mir mit einem Hammer auf den Finger rumgehauen habe oder so, das war nicht schlimm. Irgendwie sagt er, ach, das vergeht und so, und ich hatte da so viel Spaß dabei, ne?
Anerkennung.
Wahrscheinlich, also wenn du das so sagst, ja. Und mir hat das Spaß gemacht, und
Würden sagen, du hast ein hohes Selbstwertgefühl.
Ja, und wenn das nicht so war, kamen immer von außen Leute, die dann sagten, das wird alles gar nicht so heiß gekocht. Und der mich eingestellt hat, hat dann gesagt, willst du nicht Vollzeit hier arbeiten? Und dann sagte ich, nee, ich würde gern einmal im Quartal hierher kommen, einmal im Monat, und die restlichen 2 Monate möchte ich frei haben. Und dann sagten die ja.
Verstehe ich nicht. Also ganz ehrlich, bin ich raus. Finde ich total geil. Also ich find's, ehrlich, ich finde es total super, aber und ich verstehe es nicht. Verstehst du? Ich hätte noch nicht mal den Mut aufgebracht, das zu fragen, weil ich Angst gehabt hätte, dass sie sagen nein, und dass ich dann, also ich hätte dieses wahnsinnige Anhaften, ja, dieses wahnsinnige, ich muss das jetzt, und dieses, ach, pff, ja, und wenn nicht. Und die sagen das, und es passiert auf jeden Fall so, ja.
Ja, es passiert. Also
deshalb finde ich es so spannend, wenn man diese Geschichte so hört, auch diese Gelassenheit, mit der du das erzählst, ja, wo du so, über das so, wo ich so denke, das kann doch nicht sein, wenn, naja, egal, machen wir mal weiter. Du bist dann, also du hast dann die Börse. Es gab dann aber auch noch eine Zeit nach der Börse. Irgendwann hast du aufgehört, für die Börse zu arbeiten. Ja. Und bist nach Indien, glaube ich, ne?
Ja, also mir war es auch, um da nochmal zurückzukommen, mir war es nie so wichtig, weil auf diesen ganzen Reisen, ich war ja nicht nur im Zirkus, ich bin ja auch so manchmal so durch Frankreich und beim Atlantik und der war so toll, der Atlantik. Dann habe ich einfach so gedacht, gut, jetzt dann stelle ich mich da hin, ja, und lebe jetzt mal von Straßenmusik. Das finde ich interessant. Und dann habe ich einfach mal ein Akkordeon da ausgepackt und dann habe ich da gespielt. Und dann habe ich aus dem Meer gelebt. Das heißt, ich habe mir da die Muscheln zurechtgefischt, bin jeden Tag dahin und geguckt, welche kann ich da nehmen. Habe jeden Tag das Gleiche gegessen, habe mir Weißbrot gekauft und ich habe mir eigentlich meine Lebensmittel aus dem Meer geholt. Also damals habe ich noch Fisch gegessen, bin jetzt aber Vegetarier. Aber egal, ne? Und als ich zur Börse kam, und das war das Einzige, was ich überlegen musste, war, wo schlafe ich denn heute Abend? Und ich habe immer irgendwie tolle Stellen gefunden, immer am entweder in einem schönen Wald oder am Meer. Und ich habe so gemerkt, diese Ängste, die kommen nicht aus unserem Inneren, sondern ich habe gemerkt, die Ängste kommen von außen. Ich habe dann mal eine Freundin angerufen und sagte, oh, wie toll, ey, komm doch. Und ich schlaf hier irgendwie im Wald und hier ist nix. Und dann sagte die, bist du verrückt, du schläfst im Wald alleine? Und ich so, ja, da ist niemand. Denkst du, wer soll denn da in den Wald kommen, um mich zu überfallen? Denkst du, jemand macht sich die Mühe, in den Wald zu gehen? Aber nachdem die das gesagt hat, und dann sagte ich ja, und außerdem habe ich da, wo ich schlaf, weiß ich, wo meine Brille ist und wo ein Messer ist. Und bis sie in mein Auto eingebrochen sind, dann bin ich schon längst weggefahren, so, ne? Habe ich mir das so zurechtgereimt. Und als die am Abend, als ich dann einen Schlafplatz suchte, dann merkte ich so, oh Gott, wo soll ich mich hinstellen? Nee, da vielleicht kommt jemand. Und da merkte ich das erste Mal, dass diese Angst kommt von außen, kommt von den Menschen. Und als ich bei der Börse war, die haben nur immer über Geld geredet und über ihre Krankenversicherung. Ich war noch nicht mal krankenversichert. Und über Lebensversicherung. Ich hatte da auch überhaupt keine Lebensversicherung. Und das, also die Themen waren halt andere gewesen. Und ich wusste immer, wenn ich nicht mehr bei der Börse bin, dann sind die Themen auch wieder anders. Schön, da freue ich mich. Ne? Also irgendwas in meinem Inneren, analytisch, der Verstand, ne, der wollte, oh, Geld, Sicherheit und so weiter. Aber
das hast du aber schon dann auch gehabt.
Ja, das hatte ich auch.
Gut, das
und das andere wollte aber diese Freiheit, ne? Und da und dieser Erfahrungsschatz von dem Anteil, der diese Freiheit wollte in mir, der war immer stärker. Der wusste nämlich auch, dass man mit ganz wenig, wie ich es ja ausprobiert hatte, ein super tolles Leben hat. Mensch, die ganze Welt hat mir gehört, ja, die Sonnenaufgänge, die Mondaufgänge, die Sonnenuntergänge, das Meer,
und alles. Als du dann wieder an der Börse warst, also hast du schon gemerkt, also dass dein Gehirn oder dein Bewusstsein dich sozusagen den Umständen wieder anpasst?
Ja, du hast dann gedacht, was die anderen auch dachten. Also du merktest langsam, ich habe das früher immer so gesagt, dass man wieder verseucht wurde. Die Gedanken, die sind abhängig davon, in welcher Umgebung du bist und mit welchen Leuten du dich umgibst. Da, wo ich einfach losgefahren bin, habe ich manchmal 6 Wochen nichts geredet. Und dann war es so, dann habe ich dann gehört, ah, da spricht jemand Deutsch, dann bin ich hingerannt und habe mit denen geredet und nach einer Stunde war es auch wieder gut. Ja, und ich habe gemerkt, da, wenn man in der Natur ist, dann denkt man halt nicht mehr, weil die Natur gibt einem so vieles. Ich hatte dann meine Tagesmutter von der Hündin, die wusste ja, dass ich Akkordeon spiele und die sagte, ah, Heike, guck mal, also ja, jetzt wisst ihr alle, so hieß ich früher, da sucht jemand eine Klarinette, sucht ein Akkordeon. Wäre das nicht was für dich? Und dann dachte ich, Mensch, ja. Und dann bin ich da zu dieser, habe ich mir diese Kontaktanzeige ausgeschnitten, klingelte da an dieser Haustür und dann machte eine Frau auf und dann wusste ich, gesucht, gefunden. Also ich hatte sie ja noch gar nicht mal gesucht und wir haben dann eine Band gegründet, eine Klezmer-Band. Ja, und dann war es irgendwann so, nee, jetzt kündigen wir unsere Jobs, wir gehen jetzt auf Tour. Wir waren nämlich da, also mit
Akkordeon, Klarinette.
Akkordeon, Klarinette. Wir sind dann nach Italien zu Festivals gefahren und haben Straßenmusik gemacht, haben nur von Musik gelebt. Und dann sagten wir, wieso brauchen wir denn Jobs? Also wenn, dann müsste ich das jetzt probieren.
Klar.
Und dann habe ich demjenigen, der mich damals eingestellt hat, der wirklich an mich geglaubt hat,
An der Börse?
An der Börse, der wäre so toll. Und ja, und der sagte, du, wenn jemand das schafft, dann bist du das mit der Musik. Also ich wünsche dir alles Gute, lass uns mal zweimal im Jahr essen gehen hier bei der Börse. Und das haben wir beibehalten. Er hat immer dann wieder gefragt, willst du nicht wieder kommen? Wir haben so viel Arbeit. Sagte ich, nee, ich mache das noch weiter mit der Musik. Und wir haben dann zwei Bands gehabt und haben auch auf großen Festivals gespielt und war alles toll. Und auf einmal war so ein Wendepunkt wieder mal. Ne? Gibt ja immer so Wendepunkte im Leben. Sie hat Kinder bekommen, sie hat ganz schnell ein Kind bekommen, geheiratet und dann sagte sie, ja, mein Leben ist jetzt anders. Und dann dachte ich, was ist denn jetzt mit mir? Ja, okay, dann wird mein Leben mir auch, also wo Gott eine Tür schließt, macht er 10 andere auf. Dann war das so, es gibt da so ein Haus im Erzgebirge, das steht schon seit total lange leer, ich werde mal da einen Winter verbringen und Musik da machen.
Okay, der ist mir zu grob. Du sitzt in Hamburg, deine Freundin sagt, ich mache jetzt kein Akkordeon mehr und dann sagst du, es gibt da ein Haus im Erzgebirge. Wie kamst du auf die Idee des Hauses, also das, du kanntest das Haus schon vorher?
Diese Frau und ich, wir waren mal im Erzgebirge, weil ich wusste, meine Oma, die hat ja da ein Haus und die lebte nicht mehr und es steht leer. Und dann sagte ich zu ihr, lass uns doch einfach mal da irgendwie.
Also es ist das Haus deiner Oma?
Ja, genau.
Das dir gehört hat?
Mein Vater.
Deinem Vater, ja, gehört hat?
Genau.
Okay, und das Haus ist dir dann wieder eingefallen in dem Moment, als sie gesagt hat, ich schwanger, genau, und jetzt, ja, aufhören, ja, mit Bernd, ist dir dieses Haus, genau, wieder eingefallen.
Und
okay,
dann dachte ich einfach so, jetzt werde ich mal 9 Wochen im Winter, hat ja keinen Job, hat ja nur die Musik und ich wusste, ja, nach Weihnachten wird's flau, Januar, Februar keine Aufträge, weil keiner hat Geld, ne? Und dann dachte ich, gut, dann fährst du da mal 9 Wochen hin und es war toll. Als ich zurückkam, sagte ich zu meiner Mutter, sag mal, dieses Haus, ihr wollt ja das ja verkaufen, ne? Aber irgendwie sagt mein Inneres, wäre eine Idee, vielleicht ziehe ich dahin. Und meine Mutter, ja, also wir wollen es verkaufen und da ist jetzt gerade auch einer, der das Haus haben will. Wenn er das kauft, dann vergiss das mal, ne? Und dann dachte ich so klammheimlich, wenn das Haus will, dass ich da wohne, dann nimmt es eh niemand. Und das hatte ich nämlich auch damals, als ich nach Hamburg gezogen bin, in die Gartenlaube, die war auch erst besetzt, obwohl mir die versprochen war. Und dann war auch ganz klar, ich habe ganz klar mich da drin gesehen. Ich dachte auch wenn da jetzt jemand da drin wohnt, wenn das Haus will, dass ich da wohne, dann macht es das schon automatisch, dass ich da reinkomme. Mhm. Und so war es dann auch. Das wurde dann auch leer.
Wahnsinn.
Und genau, und dann war das so, irgendwann alle, die sich dafür interessiert hatten, für dieses Haus, die sagten, ja, schön, aber... Und die wollten das alle nicht zahlen, was mein Vater haben wollte. Und als dann der Letzte gesagt hat, jetzt gebe ich dir 40% von dem, was mein Vater aufgerufen hat, sagte mein Vater, also jetzt hat Unfug seine Grenzen, jetzt kriegt meine Tochter es geschenkt. Auf einmal hatte ich ein Haus.
Absolut.
Ein Haus, riesengroß. Was mache ich denn jetzt damit? Keine Ahnung. So, mittlerweile... Ach genau, bin ich ja genau. Den gab es ja immer noch, mit dem ich da zweimal im Jahr essen gegangen bin.
Von der Börse.
Von der Börse. Ich rief den also an, ich bin mal wieder in Frankfurt, wollen wir nicht zusammen essen gehen? Der, ja, prima. Und dann sagte der, sag mal, wir haben so viel zu tun, willst du nicht mal wieder? Und ich so, ja. Und der so, der hat also gar nicht damit gerechnet. Also fing ich wieder an, bei der Börse zu arbeiten. In diesem Rhythmus 2 Monate, 1 Monat nur, dass es diesmal halt war, 1 Monat Frankfurt, 2 Monate Erzgebirge. All das Geld, was ich da verdiente, konnte ich ja jetzt in das Haus stopfen. Und dann war halt so ein Raum, der war halt, ist so die Hälfte von dem Raum hier, da war mir klar, da wird nichts sein in diesem Raum. Ich weiß zwar nicht, für was der sein soll, aber hier kommt nichts rein. Und dann war da ein Atelier, dachte ich, ich habe ja mal so gerne gemalt, das ist ein Atelier. Und ja, und jetzt kommen wir langsam, nähern wir uns Indien. Und dann hatte ich drei der vier Jahre lang hatte ich immer so ein Newsletter, so einen spirituellen, also weil ich merkte, Spiritualität kam immer mal in mein Leben, aber ich habe die eher so, ich würde jetzt heutzutage sagen, ich habe das eher so natürlich gelebt und also mir war bewusst innerlich, dass da mehr gibt zwischen Himmel und Erde als unser physischer Körper oder unsere physische Existenz.
Also bei deinem Lebensweg würde ich das auch, ja?
Na, und ich habe schon gemerkt, dass ich mich immer so auf meinem Bauch, so auf mein Herz, dass ich den Weg des Herzens immer gegangen bin, ne? Naja, und dann hatte ich immer diesen Newsletter geguckt und dann kam immer so der Heiler oder die Heilerin und dieser spirituelle Meister kommt und dann saß ich immer so davor, denk, oh, das interessiert mich ja, da gehe ich hin. Aber ich bin nie zu was hingegangen. Und dann im Juni 2009 las ich dann diese Annonce von, da kommt ein spiritueller Meditationsmeister. Der kommt nach Frankfurt. Und da sagte mein Inneres, da gehst du hin. Und das war auch genau die Zeit, in diesen einen Monat, wo ich in
Frankfurt war.
Und dann bin ich dahin und eine Woche davor, also man sollte dann eine Telefonnummer anrufen von einer Frau und das habe ich gemacht und dann sagte die, also bevor der kommt, ist es ganz gut, wenn man eine Einweisung in diese Meditation erhält, dann ist der Nutzen, den man da bekommt, wenn man dem zuhört, ist höher. Dachte ich, mal gut, gehe ich mal dahin. Und dann war das so, die hat ganz viel erzählt, was mein tiefstes Inneres sehr berührt hat und was auch in mir so fast Tränen zum Vorschein gebracht hat. Also ich hatte das Gefühl, ich bin da wo gelandet, was ein Teil von mir seit Hunderten von Jahren sucht. Und dieses Gefühl war so, du hast was verloren, weißt aber nach einer bestimmten Zeit überhaupt nicht mehr, dass du das verloren hast, aber jetzt, wo es da liegt und du siehst, oh, das zieht dich so an und du denkst, ja, ich habe mal da was verloren, was ganz lange her war. Und auf einmal merkst du diese Sehnsucht und könntest auf einmal weinen, weil in dir wird alles weich. Mhm. So ein Gefühl war das. Und dann bin ich eine Woche später, bin ich dahin zu diesem Vortrag von diesem Meditationsmeister. Und eigentlich ist da mehr oder weniger nichts will ich nicht sagen, aber ich habe nicht so viel gemerkt. Ich dachte nur so, oh, ich habe so einen Kopf, ich habe totale Kopfschmerzen und dann bin ich nach Hause und hatte ja schon eine Woche meditiert und fand das auch gut. Aber an dem Tag, dann kam dieser Zweifel, ich putzte meine Zähne abends und dachte so, nee, Meditation, das ist nicht dein Ding, da bist du nicht würdig für und guck dich doch mal an und voller Negativität und das ist nicht deine Tasse Tee. Und auf einmal, in diesem negativen Gedankenwulst mitten in Frankfurt, ich habe nähe Hauptbahnhof gewohnt, also wo eigentlich auch keine Grünflächen sind, hüpft mir so eine Gottesanbeterin auf die Schulter. Und ich guck dahin, auf einmal schien die mich auch anzugucken. Und ich guckte die an, denk, wo kommen die denn her? Und die schien mir zu sagen, stopp mal deine Gedanken, alles ist gut. Mhm. Und dann machte ich das Fenster auf, hab die aus dem Raum rausgelassen und danach dachte ich, ach nee, vielleicht war das ja ein Zeichen und
wollte sie wiederholen, ja, klasse.
Und da war die natürlich schon weg. Ja, und so fing ich an zu meditieren. Mhm. Und ziemlich schnell habe ich so spirituelle Alltagserfahrungen bekommen, wie dieses jetzt, wie ich euch erzählt habe, von diesem Grashüpfer, von dieser Gottesanbeterin, die zu mir sprechen schien. Also ich meine, okay, ihr könnt jetzt sagen, ich habe ein Rad ab, aber es war irgendwie von meinem inneren Verstand war das so, 100%. Und solche Begebenheiten hatte ich dann öfter und ich merkte so, dass es noch mehr als früher war, dass mich das auf so einen Weg brachte. Mhm. Und wie gesagt, ich will nicht sagen, dass mein Leben davor nicht positiv war, aber es war recht chaotisch und es war schon so, dass ich ein bisschen darunter manchmal litt unter diesen Himmel hochjauzend und zu Tode betrübt. Ne? Mhm.
Und das hat's jetzt sozusagen aus dir gemacht. Also du hast, um das jetzt zusammenzufassen, du hast dann immer mehr meditiert.
Ja.
Ja. Und das ist sozusagen dieses, wie du es jetzt ausgedrückt hast, dieses Chaotische, ja?
Ja.
Ist jetzt sozusagen der Klarheit gewichen. Und,
der Klarheit.
Ja, das sind wir ja wieder. Ja. Die du dann auch in deiner Meditation findest.
Genau. Also ich habe gemerkt, auf körperlicher Ebene, ich habe Dinge automatisch, sind die von mir gefallen, die anscheinend nicht auf meinen Weg gepasst haben. Wie zum Beispiel, also ich habe sehr darunter gelitten, vielleicht kennt es der ein oder andere darunter, ich habe geraucht und ich habe total darunter gelitten, dass ich das einfach nicht aufgeben konnte. Ich habe alle 2-3 Monate habe ich einen Versuch gestartet. So, jetzt Sonntag, haha, 3. Monat, 20, Klappe 20. Ich probiere wieder mal aufzuhören zu rauchen. Ich setze mich auf mein Bett, so das ist meine letzte Zigarette. Rauche die ganz bewusst. Mir wird schon fast schlecht irgendwie. Und ich sage mir jetzt, ich schwöre mir, das ist meine letzte Zigarette. Ging dann auch, also als ich die ausgemacht habe, wusste ich immer vom Inneren her, das ist nicht deine letzte. Aber ich konnte dann immer so ein paar Wochen, konnte ich mich über Wasser halten oder auch ein paar Monate, habe ich nicht geraucht. Und dann war das so, bei dieser Meditation hieß es, der Instanz, der du traust, der du absolut traust, das können verschiedene Sachen sein. Das kann Mutter Erde sein, das kann Gott sein, das kann universelles Bewusstsein sein oder das kann ein verstorbener Guru sein wie Jesus Christus oder das kann ein lebendiger Guru sein, egal. Also zu dem du Vertrauen hast zu dieser Instanz, gibt er das einfach hin. Also durch Hingabe, durch Loslassen, wie du sagst, ne, wie der Jörg vorhin gesagt hat, durch Loslassen, durch Hingabe, passiert dann was. Und bei mir war das so, habe ich gedacht, gut, das probiere ich jetzt einfach aus. Weil es war auch so der Ausruf, bei dieser Art der Meditation ist es so, du darfst da rum experimentieren und es ist nichts verboten. Du darfst, komm einfach so, wie du bist, mit deinem ganzen Gerümpel, was du in deinem Leben hast, mit deinen ganzen Päckchen, mit deinem ganzen Leid, mit deinem ganzen Glück, mit deinen ganzen Sorgen, mit deinem ganzen Dasein, wie du hier sitzt, ne? Und das, deinem wahren Selbst oder diesem Teil in dir, dem du vertraust, was dem nicht passt, also was da nicht sein soll, das wird automatisch durch so ein Loslassen, wird es weggeschwemmt. Dann dachte ich, gut, dann probiere ich das aus.
Mit Rauchen.
Und war wieder mal dieser 3. Monat irgendwie angebrochen, wo ich wieder, mein Leidensdruck war so hoch, wo ich wieder dachte, oh, hust morgens. Ich wach auf, also dieses Wurst, wo die Lunge wehtut und so. Gut, ich probier's wieder. Und dann dachte ich, gut, ich geb's jetzt hin. Und dann sagte ich, das irgendwie kann ich es aber nicht hingeben. Ich habe Angst, das hinzugeben. Und dann sagte diese Stimme in mir, wovor hast du denn Angst? Und ich sagte, dass ich einfach versag, wie die 20, 30 Mal davor auch schon. Und diese Stimme, die ist eigentlich immer so ganz, die ist ganz simpel und ganz einfach. Und die hatte einfach so ein Wohl, vom Gefühl her, ne, war das so ein wohlwollendes, mütterliches Lachen, Grinsen und sagte, ja, wenn es weiter nichts ist, das lass meine Sorge sein. Und in dem Moment gab ich das hin, machte die Zigarette aus und ich wusste, es war ganz merkwürdig, ich wusste, ich werde nie wieder rauchen und ich hatte auch noch nicht mal das Verlangen mehr danach. Und ich glaube, jeder, der mal geraucht hat oder noch raucht und aufhört, ich hatte manchmal 3 Tage lang, wo ich dachte, so jetzt, ich gehe jetzt zum Kiosk, ich fahre bis zum Hauptbahnhof, da weiß ich, da ist noch ein Laden, der auf hat bis 12 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr oder so und ich kaufe mir jetzt Zigaretten oder ich gehe zumindest vor die Haustür, auch wenn es ganz kalt ist und ich schnorr den ersten an, der eine Zigarette hat. Und dieses Gefühl, das hat sich dann so ballonartig aufgebaut, dass ich das dann irgendwann nach 3 Tagen konnte ich nicht mehr und hab's gemacht. Ne? Mhm. Und dieses Gefühl war nie wieder da. Ich hatte nie wieder den Drang zu rauchen. Und das Gleiche ist dann komischerweise passiert mit Fleischessen. Also da hatte ich noch nicht mal mehr den Entschluss gefasst, ich möchte aufhören, sondern das war einfach so, es hat mir nicht mehr geschmeckt. Mhm. Und mit ganz vielen anderen Sachen auch.
Und lass nochmal einen Satz dazu verwenden. Also loslassen, hingeben sozusagen, ist dieses Momentum von, du hast dir das vorher überlegt, jetzt gehe ich mit dem Thema Rauchen in diese Meditation?
Nee, eigentlich ist es so, dass viel in der Meditation habe ich gemerkt. Also bei dem Rauchen habe ich es so gemacht.
Diese Kommunikation in deinem Kopf sozusagen, wenn du zur Stille kommst. Wenn du sitzt und zur Stille kommst, was dann in deinem Kopf sich sozusagen an Kommunikation, also diese Stimmen, die wir alle kennen, wo dann der eine sagt, hör mal, warum hörst du denn eigentlich nicht auf? Weil ich Angst habe. Ja, aber dann, das kriegen wir schon hin. Lass mal los. Und dadurch, dass du in der Stille warst, sozusagen, ist das passiert, dass dir das gelungen ist.
Das kommt manchmal in der Meditation, es ist einfach so, als wenn was an die Oberfläche kommt, was so, diese Shortcuts, die wir alle haben, diese, wo wir wissen, oh, das ist aber irgendwie kein schönes, da habe ich nicht schön reagiert, das würde ich gerne, das hätte ich gerne, dass das nicht mehr in mir ist oder so. Oder das kommt irgendwie automatisch so wie an eine Oberfläche. Dann ist es erstmal so, dass du ein bisschen darunter leidest, dass du merkst so, dass du deine eigenen Fehler so bewusst werden, ja. Und wenn dir deine eigenen Fehler bewusst sind, dann habe ich dann aktiv angefangen und habe gesagt, so, ich probiere das einfach, ich gib diesen Fehler einfach hin. Und dieser Zustand ist ein mentaler Zustand, da mache ich einfach so irgendwie, dass ich mich so umdrehe, wie so mein Kopf irgendwie so runtermache, wie so eine Flasche, die man so ausschüttet. Und das gebe ich hin und dann ist auch irgendwie da immer was passiert. Also als wenn das reingewaschen wurde, ja.
Du hast den großen Raum vorhin angesprochen und damit möchte ich jetzt auch zum Ende kommen. Mhm. Du hast den großen Raum angesprochen. Heute ist es tatsächlich so, dass du in deinem Haus im Erzgebirge in diesem großen Raum Meditationen anbietest, offene Meditationen sozusagen, sagst, es kann kommen, wer will.
Ja.
Und auch diese Meditationstechniken anbietest sozusagen. Ja. Und es treffen sich dort Leute, war ja am Anfang auch so ein Gedanke von dir, Erzgebirge, wie reagieren die da drauf? Jetzt zieht da eine her und sagt, ich biete euch Meditationen an.
Ja.
Aber das wurde sehr gut angenommen.
Ja, also es wurde sehr gut angenommen. Also auch der Meditationsmeister, der 2009 in Frankfurt war, ich war dann also 3-4 Mal in ein halbes Jahr lang in Indien, in Ashrams, wo ich ziemlich zurückgezogen gelebt habe und diese Meditation halt auch noch verfeinert habe und noch andere vedische Sachen gelernt habe. Und der kam auf Besuch halt im August 2014 und
in dein Meditationshaus, in das
Meditationshaus
im Erzgebirge.
Genau. Und die Leute, die da drumrum wohnen, die haben das wirklich alle total klasse aufgenommen. Entweder irgendwie auch so durch meine Vorfahren, durch meine Opa und Oma oder auch so, dass die sehen, das ist einfach was ganz Tolles, das ist was ganz Gestandenes. Ne? Mhm. Auch wenn da halt einmal einer da ist, der halt so einen weißen langen Bart hat.
Das ist der Yogi aus Indien.
Das ist der Yogi aus Indien, genau.
Genau.
Und und diese Meditation, die bieten wir kostenfrei an. Also dann sind ja auch so viele, die sagen, was wie kostenfrei gibt's das? Ja, also weil das ist ein Geschenk, was wir einfach irgendwie, ich sag wir, weil das mein geliebter Mann, das ist halt auch noch so ein Teil, dass durch die Meditation so geworden ist, dass ich Leute nicht mehr verletze. Also dass der Johannes ist in mein Leben gekommen und wir haben in Indien geheiratet und es ist so, diese Beziehung ist so wunderbar, dass es sich anfühlt, dass du allein plus nochmal da bist, ja. Also es fühlt sich gar nicht fremd an, es ist so vertrauenswürdig, also ganz vertraut, als ob du zweimal bist, ja. Und und diese Meditation bieten wir an und kostenfrei, jeder kann hinkommen, diese Meditation ausüben und dadurch kam ich halt auch zu dem Malen noch halt als Abschluss, weil heutzutage ist ja so, vielleicht fragt sich der eine oder andere, was machst du eigentlich jetzt beruflich? Wie ist denn das da weitergegangen? Und es ist halt so, seit 2014 war das auch so, als der Meditationsmeister da war, der sagte, was macht denn eigentlich diese Clara, von was lebten die? Hat er nicht mich gefragt, sondern einen Freund. Und der Freund sagte, ich glaube, die macht Musik und malt. Und dann sagt er, die soll Bilder mit nach Goa bringen. Und ich hatte davor noch nie so am Stück gemalt. Und das ist auch so ein Erlebnis, was ich so als Abschluss erzählen möchte gern. Ich habe mich hingesetzt, 20 Bilder gemalt und habe davor auch mich leer gemacht. Das heißt, diese Instanz, der ich vertraue, habe ich gesagt, so alle Gedanken, die in mir sind, alle Erwartungen, alle Ängste, alle Ideen gebe ich weg und habe mich in einen leeren Zustand begeben und habe auf einmal quollten 20 Bilder da aus mir heraus. Und als dann die Ausstellungszeit da war, dachte ich, jetzt muss ich dir ja so sagen, Bild Nummer 1 hängen wir dahin, Bild Nummer 2. Und dann war das so, dass ich die ja nicht mit einer Absicht gemalt habe, sondern einfach absichtslos.
Aus dem Gefühl heraus.
Und dann merkte ich so, bei Nummer 17 so war es auf einmal wirklich so, dass ich dachte, jetzt fällt mein Stift gleich aus der Hand. Und dann war das so eine spirituelle Reise. Und das war, also das erste Bild war so eine Nachricht aus der Natur. Dann die Natur hat immer irgendwie, in der Natur ist immer eine stille Musik zu hören und dadurch kommt man mehr zu seiner Seele und wird eine Seele und also diese ganzen Stationen, bis man dann bis man ein schönes Leben führt, was leuchtend ist und was auch voller Glück ist. Und bis hin, also dass man mit Gebeten experimentiert, also mit diesem sich leer zu machen, loszulassen. Ja, und das ist dann der Weg so zu Moksha, sagt man in Indien, und das ist halt so zur Erlösung. Das heißt, dass man eigentlich wunschlos ist, dass eigentlich alle Wünsche sich erfüllen, bevor man sie sich noch wünscht. Weil wenn man wunschlos ist, dann ist einfach nur noch alles voller Freude. Genau.
Und das war diese Reise, die du dann gemalt hast, ist dir dann aufgegangen. Und die Bilder sind nach Goa gegangen, wurden dort ausgestellt?
Die Bilder sind nach Goa gegangen, wurden da ausgestellt. Und wie durch ein Wunder wurden 19 verkauft. Eins haben wir einem Meditationsmeister geschenkt. Der hat dann gesagt, wann kommst du wieder? Und dann war die nächste Ausstellung, und die ist auch aus einer Meditation raus entstanden. Und so ist es halt jetzt, dass wir auch so seit 2014, der Johannes und ich, dass wir das zusammen machen. Mhm. Dieses Clara Morgenthau ist jetzt ein Branding geworden. Das heißt Clara Morgenthau Fine Arts. Und es ist auch ein Weg, durch Malen auch zu seiner Intuition zu kommen, zu dem Kern, ne? Mhm. Also auch gedankenfrei was zu machen. Und da bieten wir Workshops an. Also das ist halt dann
die Möglichkeit, die Antwort auf die Frage.
Auf die Frage, mit was man sein Geld verdient. Genau, und das ist so, und kann ich nur, wie Jörg sagt, jede Einzelheit, also die ich da von dir gehört habe, die hört sich so authentisch an, und auch mit diesen ganzen Gedanken und die auch wieder loszulassen. Und es ist eigentlich eine Reise in sich selbst. Mhm. Und da, genau, das ist. Ich habe noch ein Geschenk für dich.
Ja, aber erst habe ich noch für dich die Glückfinder-Frage.
Oh Gott.
Pass auf. Frage Nummer 1. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Glücklich sein bedeutet für mich, nicht danach zu suchen. Also das in mir zu finden. Und diese Stimme ganz oft zu hören in der Meditation. Es ist nicht jeder Tag wie der andere, ja. Es kommt auch Tage, wo ich so denke, was soll denn das alles? Ich sitze hier meine Zeit ab, ich hätte Besseres zu tun, ich komme überhaupt nicht in meditativen Zustand. Und dann höre ich diese Stimme, diese innere, die sagt, geh mal hier in rein und tu mal deine Aufmerksamkeit auf deinen Nabel richten. Und dann kann ich mich verbinden mit so einer Zufriedenheit, die auch stetig wächst. Und da merke ich wieder, da ist das Glück also. Also dieses Glück ist in einem, und man muss es immer nur wieder, also es wird immer wieder so abgedeckt durch Alltag, und das dann wieder so einen Zugang zu finden, ne? So, ja.
Sehr gut. Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ich glaube, für mein Glück ist meine Seele verantwortlich. Dieser Teil in mir, der nicht stirbt, wenn der Körper hier verbrannt wird oder eingeäschert wird, und ja, da meine Seele.
Spielst du Lotto?
Nee.
Macht Geld glücklich?
Nee.
Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil.
Ich bin glücklich, weil ich in mich gehen kann und meine Seele spüren kann.
Sehr schön. Letzte Frage, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest und deinem jüngeren Ich begegnen, gibt's irgendwas, was du ihm raten würdest? Irgendeinen Tipp, den du ihm geben würdest?
Verlass dich auf deine Seele, weil die ist dein Meister in deinem Leben.
Hättest du das damals verstanden, wenn man dir das gesagt hätte?
Okay, wahrscheinlich nicht. Geh den Weg des Herzens. Das, wonach dein Herz sich hin. Nee,
kann ja sein. Also vielleicht hättest du es gesagt, und ich frage nur mal.
Vielleicht hätte ich es verstanden, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
Die Frage ist halt dieses Momentum der Bereitschaft, weißt du? Also gibt dir
mach das, was dir Spaß macht, hätte ich vielleicht verstanden.
Genau.
Als ganz
und das hast du ja gemacht.
Ja.
Also.
Ja.
Ausgiebig sozusagen. Gibt es irgendwelche Bücher oder sonstige Sachen, die du gerne empfehlen möchtest, wenn jemand sagt, das ist ein gutes Buch oder was dich fasziniert hat, wo du sagst, das sollte man mal gelesen haben?
Es gibt mehrere Bücher. Ein Buch ist Paramahansa Yogananda. Das ist ein spirituelles Buch von einem Yogi, der in 50er Jahren gelebt hat, vom im letzten Jahrhundert. Und der ganz viele Geschichten erzählt, spiritueller Natur, die ihm passiert sind als Kind. Und der hat zum Beispiel eine Geschichte erzählt, die ist ganz süß. Der war mit seinem Bruder unterwegs. Und dann, der Bruder war immer so, der hat irgendwie nicht so auf sein inneres Bauchgefühl geachtet. Und dann sagte der Paramahansa Yogananda so, ich verspreche dir, dass wir kostenlos bis Kalkutta reisen werden, das sind 3 Tagesreisen, weil Gott das so will. Und dann haben die das wirklich so gemacht und mit den abenteuerlichsten Sachen. Und das ist so, das ist immer wieder so ein Stück, wo man wieder mal vielleicht Zweifel hat und dann wieder aber tief im Innersten glaubt. Also so.
Würdest du mir den Titel zuschicken, wenn ich den auf den verlinken soll? Also vielleicht den Autor, weil ich wüsste jetzt nicht, was ich da eingeben soll als Name.
Ja.
Schick's mir gerade zu, dass ich einfach weiß, wie man ihn schreibt, sonst suche ich mir, glaube ich.
Und halt ein Buch von meinem Meditationsmeister, das ist auf Englisch noch, das heißt Himalaya Yoga of Samarpan, Himalaya Yoga. Und das ist eine Autobiografie auch, wie er als ganz normaler Familienvater wie er eigentlich den Weg gefunden hat zu sich selbst auch, zu seiner Seele. Und den beschreibt er in ganz wundervoller Art und Weise.
Gut, dann werde ich auf diese 2 Bücher verlinken. Und damit der liebe Walter weiß, wo er sich auf deiner Homepage finden kann, würdest du mir bitte noch deine Homepage sagen?
Meine Homepage ist www.claramorgentau.de mit TH.
Auf alles das, die Bücher und deine Homepage werde ich natürlich verlinken. Liebe Clara, an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Geschichte, für dein Interview, für das, was du uns erzählt hast. Ich fand's mega spannend zu sehen, wie du dein Vertrauen aufbaust, was du für ein abwechslungsreiches Leben gelebt hast, wo es dich hingeführt hat, wo du jetzt bist heute, auch wie du das jetzt nochmal rückblickend alles betrachtet hast. Vielen, vielen Dank von dir. Am Schluss habe ich für dich jetzt noch ein Glückfinderbuch. Guck mal, der Walter übernimmt heute die Stelle, die Rolle meiner Frau. Macht normalerweise, guck mal, wie fein. Danke, lieber Walter. Vielen Dank, danke. Als kleines Gastgeschenk von mir für dich, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Danke, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Und an der Stelle sagen wir Tschüss den Hörerinnen und Hörern da draußen. Und wir bleiben jetzt noch ein bisschen hier und haben noch einen schönen Glückfindertag. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.